Ich möchte euch willkommen heißen zum letzten Teil von unserer Gemeindebibelschule. Vielleicht habe ich euch in diesen Predigten ziemlich herausgefordert, auch im Zulassen. Es wird heute auch nochmal ziemlich viel gefordert von euch. Es gehört einfach zu dieser Thematik, die man normalerweise nur in einer Bibelschule behandelt. Aber ich finde es so wichtig, weil unsere Schweiz ist einzigartig, was die Reformation betrifft. Fast jeder Kanton hat seinen eigenen Reformator gehabt. Das ist einzigartig in der Geschichte, auch von der ganzen Welt. Dass wir so viele unglaubliche Reformatoren gehabt haben, die da gewirkt haben. Und der, der mit Abstand weltweit die grössten Auswirkungen gehabt, über den reden wir heute. Die Weltwoche hat am 9. Juli 2009 zum 500-jährigen Geburtstag von Johannes Calvin gemeint, dass Johannes Calvin der Mann sei, der die Schweiz reich gemacht hat. Weil der Calvin zu seiner Zeit darüber geredet hat, weil man mit dem Geld umgehen soll. Und zwar von der Bibel her. Der Präsident vom Reformierten Weltbund hat an der Eröffnung vom Calvin-Jahr 2009 gesagt, Johannes Calvin, geborener Franzose und Reformator Genfs, ist wirklich ein Sohn der Welt. Die von hier ausgegangene Reformationsbewegung hat sich buchstäblich in alle vier Enden der Erde ausgebreitet. Allein der Reformierte Weltbund umfasst 75 Millionen Reformierte in 107 Ländern, die seinem Vermächtnis verpflichtet sind. Und dann schreibt er noch weiter, oder sagt weiter, weil wir uns mit dem Erbe Calvins identifizieren, sollten wir uns vermehrt für die christliche Einheit engagieren. Mit Christen anderer Konfessionen zusammenarbeiten und die Spaltungen in der Kirche überwinden. Und nochmal etwas, die Inspiration, die wir aus Calvins Engagement für soziale Gerechtigkeit gewinnen, lässt uns nach Wegen suchen, das Los der Armen und Leidenden in unserer Welt zu erleichtern. Nicht nur durch Nächstenliebe und Entwicklungshilfe von den Reicheren zu den ärmeren Ländern, sondern dadurch, dass wir die ungerechten, die Welt beherrschenden Wirtschaftsstrukturen in Frage stellen. All das hat Johannes Calvin dortmal schon angesprochen. Die Überschrift in der NZZ im Jahr 1909, wo der 500-Jährige Geburtstag war, hat geheißen, Calvin Superstar, Genf feiert seinen Heiligen. In dem Artikel haben sie sich gefragt, ob der Calvin sich um Grab umtrüllt, wenn er sieht, was alles gemacht wird aus ihm. Was da alles gefeiert wird im Zusammenhang mit ihm, der Calvin, der ja immer eher im Rückzug, also in der Verborgenheit geschafft hat, nicht unbedingt gerne die Öffentlichkeit getreten hat und eigentlich am liebsten in einem Massengrab beerdigt worden wäre, dass er nicht eher nachher verehrt wird. Kurz ein paar Zeilen zu der Biografie von Calvin. Er ist im Jahr 1509 geboren worden, in Nogent. 1523 bis 1533 hat er Rechtswissenschaft und Theologie in Orléans und Paris studiert. Und in dieser Zeit hat er auch die Schriften von Martin Luther kennengelernt und ist durchgebrochen zum lebendigen Glauben. Er hat gerade angefangen, sich öffentlich dazu zu bekennen. Und das hat dazu geführt, dass er 1533 aus Paris musste flüchten. 1535 ist er schlussendlich dann in Basel angekommen und hat dort unter einem Decknamen die hebräische Sprache studiert und an seinem berühmtesten Werk an der Institutio geschafft, ein Unterrichtsbuch im christlichen Glauben. Das Motiv, dass er quasi eine Glaubenslehre, eine grundlegende Glaubenslehre verfasst hat, ist die Verfolgung und das Leiden der evangelischen Glaubensgeschwister, dortmals vor allem in Frankreich und Italien. Er sagt dazu, es wurde mir klar, dass ich, falls ich schweige, ein Verräter werde. Calvin hat sein ganzes Leben lang sich als leidenschaftlicher Anwalt gesehen von den verfolgten Christen, von den Hugenotten und den Waldenser. Die Institutio ist zum umfassenden Handbuch geworden in der ganzen Theologie, weltweiten Theologie. Zuletzt hat sie insgesamt 4 Bände zusammengefasst mit 4 Schwerpunkten. Das eine ist die Ehe Gottes. Der Calvin hat sich dafür eingesetzt, dass das ganze öffentliche Leben, also nicht nur das kirchliche, auch das politische von der Ehe Gottes oder zur Ehe von Gott geführt wird. Denn die berühmte doppelte Prädestination, da gehe ich noch drauf ein. Denn die Abendmahlslehre, wo der Calvin quasi eine Zwischenstellung eingenommen hat zwischen dem Luther und dem Zwingli. Für den Calvin ist Christus im Abendmahl gegenwärtig. Er versteht es als geistliche Nahrung vom Gläubigen. Mein Herz schlägt übrigens gleich wie der Calvin an dieser Stelle. Denn die Lehre der Heiligen Schrift. Der Calvin schrieb, die Bibel besitzt eine Autorität, die derjenigen der Kirche zeitlich und sachlich vorausgeht. In der katholischen Kirche hat er geheißen, dass die Kirche über die Lehre aus der Bibel bestimmt. Und der Calvin hat gesagt, es ist umgekehrt. Die Bibel bestimmt über die Lehre der Kirche. Dann ist der Calvin nach Genf oder in Genf berufen worden durch den grossen Einsatz von Farel, auch ein Reformator in Genf, ist 1535 Genf evangelisch worden. Aber der Farel hat sich in dem Kampf organisatorisch auch überfordert gefühlt. Und er hat den Calvin, er hat gehört, dass der Calvin da ist und er hat ihn gebeten, bitte hilf mir. Calvin hat zuerst abgewunken und wollte weiter studieren und theologisch arbeiten. Und dann hat der Pharael Druck gemacht mit dem Wort, Gott möge seine Stille und seine Studien verfluchen, wenn er ihm jetzt nicht helfe. Da hat dann gelangt, dass der Calvin eingestiegen ist und 1536 angefangen hat mit Vorlesungen und dann auch Predigtdienste in der St. Peter-Kirche, die wir schon gesehen haben. Er hat eine sehr strenge Kirchenordnung, die auch eine politische Ordnung, oder auch als politische Ordnung verstanden hat, verfasst und eine Glaubenslehre, einen Katechismus. Und er hat 1537 am Rat von der Stadt, dem politischen vorgelegt und der Rat hat der Kirchenordnung nur widerwillig zugestimmt. Genau. Und da ist auch dann der Grund geworden, dass es mehr und mehr Probleme gab. Es haben sich ein Haufen Bürger gegen die strenge Ordnung. Eben, es ist nicht nur in der Gemeinde, sondern die ganze Stadt hat sich der Kirchenordnung mit den Bügen, jeder Bürger, und die sind aufgestanden zum Teil und haben gesagt, das wollen wir nicht. Schlussendlich ist der Calvin und der Farel aus der Stadt verwiesen worden. Er ist dann auf Straßburg gekommen und hat dort eine Professur gehabt, der Uni, und eine biblische, und hat auch die Flüchtlingsgemeinde betreut. Dort hat er auch der Martin Bucer und der Philipp Melanchthon, beides entscheidende Figuren in der Reformation, vor allem im deutschsprachigen Bereich und im französischen, kennengelernt und eine Freundschaft entwickelt. 1540 hat er seine Frau geheiratet, eine Witwe, Idelette de Bourre, und hat aber leider nach 9 Jahren die Frau schon wieder verloren. Sie ist dann gestorben in Genf. Zustände in der Kirche in Genf haben sich bedenklich entwickelt. Calvin und Pharrell sind ja nicht mehr dort. Und der katholische Bischof, der ja entmachtet worden ist, hat wieder versucht, seine Macht wieder zu gewinnen und Genf wieder zurückzugewinnen für die katholische Religion. Und der Rat hat dann Calvin gebeten, dass er sie unterstützt. Sie hat nicht gewusst, wie sie dem katholischen Bischof begegnen könnte. Und der Calvin hat dann eine Schrift verfasst, wo man gemerkt hat, er ist tief mit Genf verbunden. Und der Luther war begeistert von dieser Verteidigungsschrift. 1540 ist der Calvin zurückgekehrt. Der Rat hat gesagt, komm wieder zurück. Wir sind jetzt bereit, deine Kirchenordnung einzuführen. Und dahinter zu stehen. Und der Calvin hat dann die nochmal überarbeitet und hat dann eben diese Ahnung wieder eingesetzt. Die Genfer Kirchenordnung hat auch vier Ämter in der Kirche, die gemeinsam die Leitung übernommen haben. Pastoren, Lehrer, Älteste und Diakone. Und auch eine strenge Kirchenzucht. Zum Beispiel, wenn man das Abendmahl nehmen wollte, hat man zuerst müssen, am Samstag zum Pfarrer gehen und mit ihm darüber reden. Also da war wirklich eine sehr strenge Kirchenzucht. Zur gleichen Zeit ist eben die Gottesdienstordnung mit der Predigt als Mitte vom Gottesdienst eingeführt worden, also nicht mehr das Messopfer, sondern die Predigt und Betonung vom Psalmengesang. Im Zentrum der neuen Kirchenartung ist für den Calvin der Dienst vom Pastor gestanden. Er war überzeugt, dass die Gemeinde vor allem durch die Verkündigung vom Wort Gottes soll geprägt werden und geleitet werden. Da war er ja identisch mit dem Luther und mit dem Zwingli. Durch die strenge Kirchenzucht ist es immer wieder zu theologischen und politischen Konflikten gekommen zwischen dem Calvin und seinen Zeitgenossen. Es hat auch andere Lehren gegeben. Ein dunkles Kapitel in Genf war der Michael Servet, der unbiblische Lehren vertreten hat und letztendlich als Ketzer zum Tod verurteilt worden ist, auf dem Scheiterhaufen. Und der Calvin hat eigentlich Begründung zur Verurteilung geliefert, hat aber nicht wollen, dass er hingerichtet wird, hat es aber nicht können verhindern. 1555, in den Folgejahren, hat eben der Flüchtlingsstrom eingesetzt nach Genf, weil dort die Evangelischen gewusst haben, da sind wir sicher. Und Genf ist um 7000 Leute angewachsen und mit einem Grossteil von sehr begabten Leuten. Das hat den ganzen wirtschaftlichen Aufschwung von dieser Stadt da mit sich gebracht, haben wir schon gesehen am Anfang in den Bildern. Was auch damit dazu beigetragen hat, das sind die Schulen, wo der Calvin ins Leben gerufen hat. Alle Reformatoren haben ganz einen hohen Akzent gesetzt auf die Schulbildung, und zwar von allen, nicht nur von den Privilegierten. Und da ist auch die erste Universität entstanden in Genf. 1564 ist das Todesjahr von Calvin. Er sagt, dass der Luther und der Zwingli der Reformation quasi die Bahn gebrochen haben, die Durchbrecher gewesen sind. Der Calvin hat sie vollendet und theologisch auch noch viel stärker fundiert. Calvin und nicht der Luther, meinte Karl Barth, hat die Reformation welt- und geschichtsfähig gemacht. Und vor allem die Diskussion um die Erwählungslehre und Prädestination hat unglaubliche Wirkung gehabt auf die ganze Wirtschaftsethik, Arbeitsethik und den christlichen Westen bis in die heutigen Tage. Und darüber möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken verlieren. Über Prädestination, die Lehre der Erwählung. Diskussion darüber ist bis heute aktuell, bis in Kreise der Gläubigen. Sie hat einen seelsorgerlichen Hintergrund. Bei fast allem, was Calvin geschrieben und diskutiert hat, hat er immer wieder die Verfolgten im Auge gehabt. Der Zuspruch, dass sie Erwählte sind, dass sie Berufene sind, dass sie festgehalten werden von Gott, da ist die grosse Ermutigung für die Hugenotten und Waldenser, die ja vielfach zum Tod verurteilt worden sind. Prädestination bedeutet Vorherbestimmung oder eben Erwählung. Sie behauptet, dass Gott von Anfang an vor Grundlegung der Welt erwählt und das Schicksal der Menschen vorherbestimmt hat. Der Augustinus, der alte Kirchenvater, hat schon die Lehre vertreten. Und der Calvin hat dann vor allem anhand der Bibel das auch untermauert. Ich möchte zwei Stellen jetzt lesen, die in diesem Zusammenhang stehen. Die kennen ihr auch gut. Im Epheserbrief lesen wir: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und jetzt kommt's. Denn in ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Also wir sind erwählt, bevor die Welt überhaupt entstanden ist, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt. Also er hat die Entscheidung schon gefällt, bevor wir gelebt haben, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das ist die eine Stelle, wo deutlich redet von der Vorherbestimmung. Wunderbare Stelle. Und die zweite Stelle ist im Römerbrief, gerade unmittelbar nach der Zusage, dass der Geist Gottes für uns betet. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Ewige Plan berufen. Plan von Gott, nicht von uns. Die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Die er berufen hat, hat er gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht, die hat er auch verherrlicht. Da kommt es nochmal ganz, ganz stark. Der Wählig, vor Grundlegung von der Welt, Vorherbestimmung von Gott über meine Rettung, über die Tatsache, dass ich Kind Gottes darf sein, ist eine der wertvollsten Glaubenswahrheiten überhaupt. Dass man Jesus erkennt, dass man gerettet werden, dass man Kind Gottes werden, ist nicht unsere Idee gewesen. Das hat Gott bestimmt. Und zwar lang, bevor wir geboren worden sind. Bevor die Welt entstanden ist. Bevor wir Vater und Mutter uns gezeugt haben. Lang, lang voraus hat Gott darüber nachgedacht und die Entscheidung getroffen, dass ich und du mal zu ihm gehören sollen. In sein Reich. Die Glaubenswahrheit ist aber mit handfesten Fragen verbunden. Und darum ist die Lehre von der Prädestination entstanden. Es geht eigentlich um drei wesentliche Fragen. Und zwar geht es um das Verhältnis von Gottes Allmacht und dem freien Willen vom Mensch. Kann ein Mensch überhaupt frei entscheiden, wenn Gott allmächtig ist und alles bestimmt? Wenn wir nicht frei entscheiden können, dann sind wir auch gar nicht verantwortlich. Das Zweite, es geht um Gottes Allmacht und um Ursprung vom Bösen. Warum gibt es Böse überhaupt? Warum lässt Gott das zu, wenn er allmächtig ist? Warum hat das Böse so viel Macht? Ist Gott doch nicht allmächtig? Und die dritte Frage ist, es geht um das Verhältnis zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Warum erleben die einen Menschen Gottes Wirken? Gehören wir dazu, darum sind wir da. Warum sind die einen offen, zeigen Interesse an Gottes Wirken in ihrem Leben? Und die anderen begreifen es nicht, wollen nichts wissen, sind abwesend. Warum? Ist Gott nicht ungerecht, wenn er die einen rettet und die anderen nicht? Der Augustinus betont mit aller Strenge seine Position vor der Vorherbestimmung. Und er sagt, die einen sind vorherbestimmt zum Heil und die anderen sind vorherbestimmt zur Verdammnis. Punkt. Er geht von der sündhaften Natur vom Menschen aus, wo von sich aus Heil nicht kann ergreifen. Gott muss tun. Die katholische Kirche hat sich die allgemeine Auffassung durchgesetzt, dass die Entscheidungsfähigkeit im Menschen bleibt. Also er kann sich entscheiden. Er muss sich entscheiden. Da würde dann wieder gegen die Erwählung, die einzigartige Erwählung, sprechen. Der reformierte Theologe oder die Theologie, Calvin und Zwingli, haben ursprünglich und in manchen Kreisen bis heute die schärfste Prädestination vertreten, das heisst grundsätzliche Vorausbestimmung zum Heil und zur Verdammnis. Beides. Also entweder wird der Mensch selig, gerettet, er hat es nicht verdient, oder er wird vorausbestimmt zur Verdammnis ohne konkrete Schuld. Also nicht mit einer anderen Schuld. In der Bibel gibt es tatsächlich Stellen, wo der Eindruck vermittelt, dass Gott die einen Menschen zum Heiler wählt und die anderen Menschen zur Verdammnis. Sonst gäbe es ja die Lehre nicht. Die doppelte Prädestination. Wenn man zum Beispiel die Geschichte vom Pharao lesen, und die wird im Römerbrief auch nachgeholt, dann hören wir dort drin, dass Gott sein Herz verstockt hat. Man könnte es sogar wörtlich lesen. So sagt Gott ausdrücklich, ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Steht tatsächlich im Neuen Testament. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Güte, wem ich will. Über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Das ist schon happig. Wie erging es dem Pharao? Die Heilige Schrift berichtet, dass Gott zu ihm sagte, ich habe dich nur deshalb als König über Ägypten eingesetzt, um durch dich meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will, aber er macht Menschen auch hart und gleichgültig, wenn er es will. Doppelt die Prädestination. Sicher werdet ihr mich jetzt fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann dann etwas gegen Gottes Willen unternehmen, wenn die eine zur Gerechtigkeit und die andere zur Verdammnis bestimmt? Darauf kann ich nur antworten, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Schöpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck, ein gewöhnliches für den Abfall. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang nicht entgehen konnten, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. An den Menschen, die an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen, wollte er dagegen seine Barmherzigkeit beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maß seine Herrlichkeit zeigen. Also das ist genau in Ägypten passiert. Ägypten ist untergegangen. Israel ist gerettet worden. Zu diesen Menschen gehören auch wir. Er hat uns nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Völkern berufen. Schon im Buch des Propheten Hosea sagt Gott, einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazu gehörten. Und ich werde die Auserwählten, die bisher nicht zu meinen Auserwählten waren, das sind wir, die Menschen, die zu Jesus Ja sagen. Ich kann euch eins sagen, je mehr man dieser Frage nachgeht in der Bibel, umso schwieriger wird es. Die Frage von der Erwählung ist nicht das einzige Thema, das man mit der Bibel, mit unserer menschlichen Erkenntnis nicht eindeutig lösen können. Eindeutig meine ich damit, es gibt verschiedene Ansichten. Aber wir können Aussagen in Römer 9 andere Worte gegenüberstellen und uns fragen, was ist entscheidender, was ist wichtiger? Und ich würde euch gerne jetzt noch 2-3 Minuten miteinander reden lassen. Was spricht gegen die doppelte Prädestination? Also was spricht dagegen, dass sich die Menschen nicht entscheiden können? Die einen sind bestimmt zum Heil die werden gerettet, die kommen in den Himmel, und die anderen sind bestimmt für die Hölle, für die Verdammnis. Was spricht dagegen? Von der Bibel her. Redet doch einmal zwei, drei, immer das Zweite miteinander. Kennt ihr Argument, wo der doppelten Prädestination widersprechen? Es wäre natürlich jetzt spannend gewesen, wenn wir in alle Diskussionsrunden hätte reinlassen können. Ich möchte nur ein paar Punkte ansprechen von der Bibel her, wo uns den Horizont noch in eine andere Richtung lenken können. Tatsache ist einmal, ja, es stimmt, Gott ist der Töpfer. Er kann Gefäß machen, wenn er will. Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Ich weiß nicht, warum, dass er mich berufen hat, mir die Augen geöffnet hat, mir die Liebe zu seinem Wort und zu ihm und zu seiner Gemeinde geweckt hat. Schon früher. Er kann es machen. Er hat Freiheit. Und wir können ein Gefäß einem Töpfer nicht reinreden und sagen, du hast das nicht gut gemacht. Das stimmt. Aber stimmt auch, dass er Anfänger und Vollender von unserem Glauben ist? Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Es stimmt, dass der Vater uns zu Jesus hinzücht, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet für die Wahrheiten, dass Jesus der Weg ist zum Vater. Also da können wir im ersten Moment gar nichts dazu tun. Wenn wir den Ruf von Jesus hören, dann sind wir aufgefordert zum Antworten. Aber wir müssen nicht hören. Wir müssen angesprochen werden. Und wenn wir unser Leben dann Jesus anvertrauen, dann sind wir in dieser Berufung drin, wo niemand uns aus seiner Hand reissen kann. Wo wir seine Stimme hören und ihm folgen und er hebt uns fest, bis wir am Ziel sind. Das hat er versprochen. Was auch ganz wichtig ist, dass die Bibel sagt, dass Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis von der Wahrheit kommt. Also da hören wir nichts von doppelter Prädestination. Sondern da hören wir einfach den Ruf. Jeder Mensch. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass alle, die an ihn glauben, Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis kommen. Er hat alles daran gesetzt. Jesus ist da gewesen und hat alles daran gesetzt, dass man den Vater kennenlernt. Alle, die an ihn glauben, hat Jesus gesagt, werden gerettet. Alle, die zu ihm kommen, werden nicht rausgestoßen. Und darum kommt der Paulus und sagt, faktisch auf die Knie, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Bitte antwortet. Den ganzen Missionsbefehl könnte man nicht wirklich verstehen, wenn es tatsächlich die doppelte Prädestination so, wie es gewisse Leute vertreten haben, würde mit Gottes Gedanken übereinstimmen. Jedem Mensch wird das Heil von Gott angeboten. Niemand hat es verdient. Keiner ist ausgeschlossen. Der Paulus redet von einer unendlichen Geduld, die Gott hat, weil er will, dass kein Mensch verloren geht. Er sagt, dass Jesus quasi nicht kommt, noch nicht kommt, weil die Zahl noch nicht voll ist, die Gott sich wünscht. Der Vater wartet auf den verlorenen Sohn, bis er heimkommt. Und noch etwas zum Pharao. In Römer Kapitel 1 beschreibt der Paulus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, dass Menschen, die nicht auf ihn hören, nochmal nicht auf ihn hören, nochmal weiter davon laufen, irgendwann Gott sagt, dann gönnt ihr habt Freiheit. Und ich verstand die Geschichte mit dem Pharao auf die gleiche Ebene. Wenn man die Geschichte vom Pharao liest, die ganze Geschichte, dann spüren wir nämlich beides. Einerseits, dass Gott tatsächlich ihn braucht als Werkzeug, aber andererseits, dass der Pharao immer wieder aktiv auch gegen Gott auftreten tut. Für mich ist es wie ein Vermischen. Einerseits von Bestimmung und andererseits von persönlicher Entscheidung. Es mutet an, wie Gott schon gewusst hat, wie das Herz vom Pharao schlägt. Und der Paulus sagt, Gott hat sie allen ihren Trieben und Leidenschaften überlassen. Also, wenn ihr euch dafür entscheidet, gottlos zu leben, dann drücke ich irgendwann den Stempel drauf. Also, dann geht. Ich kann euch nicht zum Heil zwingen. Eins ist sicher, in der Bibel würden wir nicht aufgefordert werden, umzukehren, die Sünde zu bekennen, unser Leben Gott zu weihen, wenn wir uns nicht auch dafür entscheiden könnten. Die Entscheidung ist ein klarer Faktor. Das war das Erste, was Jesus gesagt hat. Komm, folge mir nach. Und es hat Leute gehabt, die ihm nachgefolgt sind und nicht. Unsere Bekehrung, unsere Entscheidung für Jesus ist umschlossen von Gottes Erwählung. Manche Theologen beschreiben das Geschenk von der Erlösung und der Erwählung mit einer Münze. Es braucht beide Seiten. Einerseits sind wir von Gott erwählt. Das Heil ist zuerst und einzig und allein ein Gedanke von Gott. Aber auf der anderen Seite der Münze ist unsere Entscheidung. Gehört zusammen. Oder wenn ein Sandwich. Unsere Entscheidung ist eingebettet mit der Erwählung und der Hand Gottes, die uns festhält. Darum war es auch so ein riesiger Trost für die verfolgte Gemeinde. Die reformierte und die lutherische Kirche haben Gemeinsamkeiten von der Prädestinationslehre in der Leuenberger Konkordie zusammengefasst. Da schreiben sie, im Evangelium wird die bedingungslose Annahme des sündigen Menschen durch Gott verheißen. Wer darauf vertraut, darf des Heils gewiss sein und Gottes Erwählung preisen. Also die ist allen angeboten. Über die Erwählung kann man deshalb nur im Blick auf die Berufung zum Heil in Christus gesprochen werden. Der Glaube macht zwar die Erfahrung, dass die Heilsbotschaft nicht von allen angenommen wird. Erachtet ihr das als Geheimnis von Gottes Wirken? Er bezeugt zugleich den Ernst menschlicher Entscheidung wie die Realität des universalen Heilswillen Gottes. Das Christuszeugnis der Schrift verwehrt uns den ewigen Ratschluss Gottes zur definitiven Verwerfung gewisser Personen oder eines Volkes anzunehmen. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen für die Bibel her nicht davon ausgehen, dass wir irgendeinem Menschen sagen können, der ist jetzt definitiv verworfen, der ist verloren, der ist Hopfen und Malz. Der Calvin hat die ganz biblische Lehre in seiner Institution festgehalten, nicht nur die Lehre von der Prädestination. Er ist in dem Sinne das wichtigste Werkzeug geworden in der Reformation. Sein Wirken ist weltweit rausgegangen. Das historische Lexikon von der Schweiz beschreibt die Bedeutung von Johann Calvin mit dem Wort: Nur wenige Menschen haben eine so große und vielfältige Wirkung gehabt wie Calvin. Und ich bin an dieser Stelle, damit wäre am Ende der Bibelschule, einfach wieder neu fasziniert, was Gott uns für Vätern und Müttern geschenkt hat, die den Mut hatten zum Hinstehen, den Gott gebraucht hat. Und da, wo wir heute drin leben, dass wir heute Betag feiern, dass wir die politische Freiheit und die kirchliche, religiöse Freiheit haben in unserem Land, die Ordnung, das hat alles mit der Bibel und mit der Reformation zu tun, die das dem Volk zugänglich gemacht hat, wo das Volk in Bildung hineingebracht hat und vor allem eine Bildung, die von Gottes Wort durchsäuert war und prägt war. Ich möchte an dieser Stelle einfach Gott dir geben und ihm danken. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir preisen dich, dass wir dürfen den Wolken von Zeugen um uns haben, wie es der Hebräerbrief schreibt. Dotzball, wo der Paulus das geschrieben hat, hat er die Reformatoren noch nicht gekannt. Aber ich bin überzeugt, Mose und Paulus und Propheten freuen sich im Himmel über das, was uns Gott geschenkt, du lebendiger Gott geschenkt hast mit unseren Reformatoren. Wir preisen dich, Herr, dass wir heute die Bibel in der Hand haben, in einer verständlichen Sprache. Wir preisen dich, dass wir Schulbildung haben, dass wir lesen können, dass wir schreiben können, dass wir Gedanken reflektieren können, dass wir Freiheit haben, auch unsere Überzeugung zu leben, dass wir verschiedene Gemeinden dürfen haben, die verschiedene Aspekte auch betonen von deinem Evangelium, verschiedene Frömmigkeitsstile leben können. Preise dich, Herr, für die Freiheit, die die Reformatoren auch proklamiert haben. Und den Anstoss, den sie uns gegeben haben, denkt selber nach. Leset die Bibel. Gründet euch im Wort Gottes. Bildet eure Meinung. Und vor allem, nehmt das Heil an. Werdet Jünger von Jesus. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass wir dürfen in dieser Generationen vollgestehen und auch heute noch die Werte weitertragen, dieses Evangelium weiterverkündigen und Akzent setzen in unserer Gesellschaft. Wir möchten dir auch den heutigen Sonntag anbefehlen, den eidgenössischen Dankbuss und Betttag. Wir danken dir für den Geni, der jetzt auf dem Sentis ist und mit den Fahnenträgern dort deinen Sieg proklamiert. Wir bitten dich, Herr, auch für den Marsch vom Leben, der heute nicht durchgeführt werden darf, aber im Frühling 2019 soll durchgeführt werden. Wir bitten dich, dass die Türe sich öffnet. Dass Christen in der Schweiz, die wollen, sich zu dir bekennen, die wollen auch öffentlich proklamieren, dass immer wieder eine Türe noch aufgeht, wo das auch möglich wird. Und wir bitten dich, dass du uns die Freiheit bewahrst vom Glauben, aber auch den Mut, zu deinem Evangelium zu stehen. Amen.